Herzlich willkommen zu Podcaster, dem Social Media Podcast. Mein Name ist Carsten Maria Müller und wir haben heute wieder eine Folge Let's Talk Social mit der lieben Svenja. Wir sprechen wie immer über das, was uns stolz gemacht hat, was uns überrascht hat. Und es ist eine gute Mischung geworden in dieser Folge. Also wir haben sehr viele Zahlen dabei, wir haben sehr viel Persönliches auch dabei. Wir sprechen über die ProSieben-Sat.1-Erfolge auf Social Media von 2019. Also ich habe ein paar Zahlen aus unserem Rückblick mitgebracht. Wir sprechen darüber, wie funktioniert ein Business, wenn man unterrichtet oder wenn man eben selbstständig ist und das Ganze digitalisieren will, weil eben zu Zeiten von Corona und Sabines dieser Welt dieses Reisen nicht mehr ganz so möglich ist. Wie kann man sich da zukunftstüchtig aufstellen? Also wir haben ganz, ganz viele Themen mitgebracht. Wir sprechen auch darüber, wann sagt man Nein, wie bildet man sich weiter? Also diese Folge kann man durchaus in Etappen hören, weil sehr, sehr viel drin ist. Und ich hoffe natürlich, dass ihr von Anfang bis Ende zuhört. Ich kann es euch empfehlen und wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, Meinungen habt, auf allen Social-Kanälen bin ich erreichbar. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Svenja, wie geht's dir?
Spitzenmäßig.
Spitzenmäßig. Wir sitzen heute bei Svenja zu Hause in der wunderbaren Bibliothek. Ich fühle mich tatsächlich sehr zu Hause. Können wir heute eine ganz lange Folge aufnehmen?
Wir machen eine ganz lange Folge im Homeoffice. Home-Bibliothek.
Homeoffice. Was machen wir heute? Stolz und Überraschung? Wie immer, wir fangen mit Stolz an.
So machen wir das. Du fängst mit Stolz an, würde ich sagen.
Ich fange mit Stolz an. Ich bin stolz auf unsere Zahlen von 2019. Jetzt muss man vielleicht die Zuhörer ein bisschen abholen.
Ja, erstmal, wer ist uns? Unsere Zahlen.
Unsere Zahlen, also ProSiebenSat.1 Social Media Zahlen 2019. Das ist auch schon so ein richtiger Corporate Speech, den ich hier vorlege.
Du einfach so unsere Zahlen.
Unsere Zahlen.
Hat ja, jeder genau. Verstanden.
Ja. Genau. Also, wir machen immer Anfang jedes Jahres machen wir einen Social Media Inspiration Day. Du warst ja dieses Jahr Gast.
Ja, das war auch der Knüller.
War ein wunderschöner Tag und das machen wir immer so Anfang Februar, Mitte Februar und stellen zum einen vor unsere Ergebnisse vom Vorjahr, also unsere Ergebnisse im Sinne von Social Media Ergebnisse 2019 in dem Fall und dann haben wir immer externe Speaker da und inspirieren einmal die Kollegen, die etwas von Social Media wissen wollen oder lernen wollen und die Zahlen, die wir da vorgestellt haben, würde ich gerne heute ein bisschen hier auseinandernehmen und erklären, warum ich darauf stolz bin. Die Zahlen gucken wir uns immer so an. Wir nehmen alle Facebook-Pages, die aktiv bespielt werden und alle Instagram-Accounts, die aktiv bespielt werden von unseren Sendern und Formaten. Das sind so 60 Facebook-Pages, die wirklich aktiv das ganze Jahr über bespielt werden. Das sind knapp 40 Instagram-Accounts, die aktiv bespielt werden. Und wir haben uns die Einheit genommen, was passiert auf allen Facebook-Pages beziehungsweise allen Instagram-Accounts innerhalb von 24 Stunden.
Jetzt habe ich erstmal folgende Frage.
Ja.
Jetzt sagst du 60 Facebook-Kanäle, 40 Instagram-Kanäle. Bespielt ihr die alle selber?
Die bespielen wir zum Teil aus der Social-Media-Redaktion, zum Teil aus der Chefredaktion, also was TV-Redaktion ist, die dann Social-Media mitmachen. Das bespielen wir über Agenturen oder über Freie, also das ist sehr unterschiedlich, kommt echt auf das Projekt drauf an. Oder die Produktionsfirma, also da gibt es sehr viele verschiedene Modelle, aber letztendlich sind wir in der Verantwortung, wer es bespielt.
Okay, ihr seid in der Verantwortung, wer es bespielt und ihr seid am Ende auch für den Erfolg verantwortlich, weil ihr gesagt habt, ihr macht das oder ihr macht das oder wenn ihr jemanden abzieht oder draufsetzt oder wie auch immer.
Richtig.
Okay, verstanden. Genau.
Also deswegen sage ich immer so, das sind die Babys unseres Teams und die Zahlen sind echt, also vielleicht auch für die Leute, die noch nicht so ganz verstanden haben, was wir machen, das sind dann so Facebook-Pages wie Late Night Berlin oder Knallerfrauen. Das sind Instagram-Accounts wie Germany's Next Topmodel oder halt auch Late Night Berlin. Das sind aber auch die Sender-Accounts, also Sat.1, Kabel.1, Pro7, also wirklich auch große Accounts. Und was ich erstmal spannend finde, ist, dass wir tatsächlich über das Jahr 2019 7% Wachstum hatten auf Facebook und 70% Wachstum auf Instagram. Also wirklich von den Anzahl der Fans.
Aber dass das so weit auseinanderklafft, also ich meine, jetzt mal abgesehen davon, dass alle ja sagen, Facebook ist tot und offensichtlich ja doch nicht tot ist, weil 7% ist ja eine Menge. Mhm. Aber von 7-70% ist ja nun nochmal ein Riesensprung. Liegt das, jetzt kann man natürlich so zahlen, ne? Liegt das daran, dass ihr einfach wesentlich mehr auf Instagram macht als auf Facebook oder liegt das an anderen Sachen?
Es liegt erstmal daran, dass die Facebook-Pages sehr viel größer sind. Also unsere Galileo-Facebook-Page hat über 2 Millionen Fans, das ist auch die älteste. Mhm. Die ist über 10 Jahre alt jetzt mittlerweile. Aber auch ein Late Night Berlin ist 1,8 Millionen groß, Joko und Klaas auch 1,8 Millionen, ProSieben 1,8 Millionen. Also da ist natürlich erstmal, ne, da ein Wachstum von alleine 1% hinzubekommen, ist sehr viel schwerer als jetzt zum Beispiel bei Instagram. Unsere Instagram-Accounts sind sehr viel kleiner. Also unser größter Account ist Germany's Next Topmodel. Das sind 750.000 Fans zu dem Zeitpunkt gewesen. Auch da The Voice of Germany mit zum Beispiel nur 330.000 Fans. Also die sind sehr viel kleiner. Das heißt, da ist ein Wachstum sehr viel einfacher zu machen. Und wir haben auch sehr viel mehr Accounts gelauncht bei Instagram. Also das war etwas, was wir letztes Jahr 2019 ganz stark forciert haben, dass wir unser Portfolio auf dieser Plattform erweitern und ausbauen.
Und wenn du jetzt sagst Wachstum, und uns hören ja viele Menschen zu, die in der Firma verantwortlich sind für Wachstum, aber auch viele Einzelkämpfer. Mhm. Wachstum heißt sowohl organisch als auch paid, alles zusammen.
Genau, also ja, unser Wachstum ist tatsächlich zu 75% organisch.
Okay.
Muss man aber ehrlicherweise dazu sagen, dass wir natürlich große Medien haben, die auf unsere Marken hinweisen. Also wenn wir einen The Masked Singers Instagram-Account launchen und das parallel zu dem Zeitpunkt, wo natürlich die Sendung stattfindet und wir irgendwie Rekordquoten haben bis zu 40%, dann ist natürlich logisch, dass die Marke sehr bekannt ist und in dem Moment auch der Instagram-Account sehr viel schneller wächst als bei einem Account, der nicht so groß ist. Also, oder
ja gut, aber so. Das ist ja erlaubt. Wenn man Social Media für einen Fernsehsender macht, dann ist auch erlaubt, dass da was läuft im Fernsehen.
Dann darf man das mitnehmen. Also tatsächlich das größte Wachstum Instagram-seitig war wirklich bei The Voice, aber auch bei Sat1 Frühstücksfernsehen. Das sind so Marken, die man immer wieder so ein bisschen vergisst, weil sie nicht ganz so in Anführungsstrichen sexy sind wie ein Topmodel oder Late Night Berlin. Wir hatten super viel Wachstum auch bei Sweet and Easy, also Eni Backt, das ist 6. Oder auch das große Backen oder halt Queen of Drags, also auch die neuen Formate. Mhm. Und das ist echt schön zu sehen, dass dieses Wachstum in so einer organischen Art und Weise so schnell auch funktioniert. Facebook wiederum, warum 7% Wachstum? Das ging auch durch verschiedene Medien. Wir haben bei Facebook 2019 angefangen, wirklich TV-Content auf der Plattform auszuspielen im Rahmen von Facebook Watch. Mhm. Also nicht einfach nur Trailer oder irgendwelche Snippets auszuspielen, sondern wirklich ganze Matzen bis zu 5 Minuten, 10 Minuten, auch länger. Und da sehen wir, dass wir zum einen unsere Reichweite enorm steigern konnten bei den Pages, wo wir das machen, und aber auch wieder Wachstum hatten. Also gerade so ein Late Night Berlin, wo wir eher den Fall hatten, dass die Leute der Page entfolgt sind, 2018, konnten wir 2019 absolutes Wachstum hinlegen und da sehen wir echt eine Korrelation zwischen Facebook Watch, also den Inhalten, die wir da veröffentlichen, und halt der Viralität und damit auch wieder diesem Wachstum.
Spannend.
Und wenn ich sage, wir haben mehr Reichweite, und jetzt komme ich auf dieses krude Zahl zurück, was passiert bei uns innerhalb von 24 Stunden auf all unseren Pages oder Accounts zusammen innerhalb der Plattform. Wenn wir jetzt bei Facebook bleiben, da hatten wir 2018 innerhalb von 24 Stunden 8,7 Millionen Kontakte. 2019 konnten wir das steigern auf 30 Millionen.
Sag mir erstmal, was ein Kontakt ist, weil das sind ja Riesenzahlen. Ich versuche das jetzt mal für die Zuhörer runterzubrechen, weil ich denke, wenn man die nicht vor sich hat, so erstmal muss ich nochmal verstehen, also innerhalb von 24 Stunden, wir sind auf Facebook.
Genau.
Im Jahr 2019 habe ich wie viele Kontakte?
30 Millionen Kontakte. Also 30 Millionen
Mal. Im Gegensatz zu wie viel vorher?
8,7.
Das heißt, ich bin wahnsinnig gewachsen von 8 auf 30 Millionen.
Genau.
Was ist ein Kontakt?
Kontakt bedeutet, irgendeine unserer Pages hat Content auf einem Fan, im Newsfeed eines Fans ausgespielt.
Okay.
Wenn du jetzt quasi
ganz normal mein Feed öffne?
Dein Feed öffnest, bekommst du was von Late Night Berlin, von Frühstücksfernsehen
und
von Knallerfrauen, hast du 3 Kontakte uns gegeben. Okay. Also du bist, das ist nicht unique, sondern das ist mehrfach auch. Also wenn du 2-mal was von Late Night Berlin bekommst, dann wäre das. Aber wir zählen ganz bewusst diese Kontaktmetrik, weil wir sagen, jeder Kontakt ist für uns wichtig, dass unsere Marken in den Köpfen der Menschen stattfindet.
Und dass es so viel mehr Kontakte sind, denkst du, das hängt mit Watch zusammen?
Das hängt auf jeden Fall mit Watch zusammen, weil wir da auf einmal Reichweiten bei Videos hatten und vor allen Dingen in ganz vielen Videos, die sehr viel höher sind als vorher. Also wir hatten 2018 vor allem Ausreiser, wo wir so 10 Millionen Reichweite hatten und Reichweite ist unique, also das sind nicht die Kontakte. Aha. 2019 hatten wir nicht solche hohen Ausreißer, sondern eher so um die 2 bis 5 Millionen, aber davon sehr viel mehr. Und das bringt natürlich sehr viel mehr Kontakte, was uns rein aus Marketing-Sicht sehr viel wichtiger ist, als dass wir sagen, wir hatten 10 Millionen auf einem Video, weil das ist dann maximal eine Woche oder 2 Wochen, wo das Video lebt. Das bringt uns in der Ganzjahresbespielung nicht so viel, wie wenn wir sagen, wir haben alle 2 Wochen etwas, was 2 bis 3 Millionen erreicht.
Jetzt sag mir nochmal, also Facebook Watch, kann das jeder machen?
Das kann jeder machen.
Okay, das heißt, das ist jetzt nicht für Fernsehsender oder große Medienhäuser reserviert und man muss sich da auch nicht irgendwie kompliziert anmelden, das ist wieder nur für einige zugänglich. Ich könnte auch Facebook Watch.
Genau, also es ist quasi, wenn jeder jetzt wenn man sein Facebook auf dem Handy öffnet, dann sind unten hier immer die Navigationspunkte, beziehungsweise bei Android sind die, glaube ich, oben. Und da ist irgendwie der Newsfeed, dann ist so ein kleines Videoböppel und das ist Facebook Watch und dort findet man nur Videos, während du im Newsfeed ja auch Fotos, Updates, Bilderalben oder whatever findest. Genau. Und bei Watch sind halt wirklich nur Videos. Und alles, was über 3 Minuten ist, können wir natürlich auch noch vermarkten. Also sprich, wir können da auch noch eine Ad reinhauen und können damit halt auch Geld verdienen. Weswegen wir uns auch 2019 ganz bewusst für Facebook Watch entschieden haben, um einfach in unseren Content zu monetarisieren.
Okay.
Und auch das ist jetzt, also ist jetzt kein großes Geheimnis, dass wir das rausgeben. Das machen sehr viele Publisher mittlerweile. Und damit ist Facebook einfach dem Wunsch nachgegangen, dass Publisher oder Medienhäuser mit ihrem Content auf der Plattform auch Geld verdienen können.
Ja, was ich super finde, wenn man das auch nochmal, also dass du das jetzt einfach nochmal erklärt hast, weil ich glaube, ganz viele wissen überhaupt nicht, was das ist. Mhm. Warum auch? Weißt du, man kommt da überhaupt nicht mit in Berührung und es ist gut, einfach mal zu hören, ist ja quasi wie YouTube bloß Facebook und man kann sogar Anzeigen.
Genau. Mhm. Und das, was ich gesagt habe, dass wir überall gewachsen sind, also wir hatten 2018, am Tag haben wir 66 neue Fans dazu bekommen, was immer noch viel ist für Facebook, ne? Also und wir konnten das aber 2019 auf 2000 steigern.
Oh, wow.
Und da sieht man halt, wo dieses Wachstum herkommt und dieses, Facebook ist tot. Und ich sage ja immer wieder so, nee, Leute, das stimmt nicht. Und klar, das ist natürlich über eine große Menge von Pages. Also es ist jetzt nicht eine Page, die jeden Tag so viel wächst. Aber alleine diese Masse zeigt mir, da ist schon ordentlich Bums dahinter.
Ich habe auch das Gefühl, dass die Plattformen nur dann tot sind, wenn man sie weiter so nutzt wie 2005. Also gab es sie da überhaupt schon? Nein, 2000 weiß ich nicht. Aber du weißt, was ich meine. Also wenn man die neuen Features immer nutzt und sich versucht irgendwie auch anzupassen an das, was die Plattform als relevant ansieht und gerade auch vermarkten will und pushen will, dann wird man natürlich auch ausgespielt.
Ja, zumal ja die Plattform eigentlich auch die langsameren in diesem ganzen Cycle von Innovation sind. Weil letztendlich, der User ist irgendwann gelangweilt. Der möchte was anderes haben. Das kriegt er vielleicht auf einer anderen Plattform. Das heißt, die Plattform sagt dann, oh, warum ist denn eigentlich TikTok jetzt gerade interessant? Ach, guck mal, längere Videos oder Videos, die inszenierter sind oder. Ah, wie können wir das denn für unsere Plattform adaptieren? Oder wo haben wir denn die längste Verweildauer auf unserer Plattform? Ach, guck mal, Videos, die länger sind, gucken sich die Leute jetzt an. Ah, YouTube ist unser größter Konkurrent. Wir brauchen längere Videos. Dann kommt ein neues Produkt innerhalb der Plattform und dann ist es eigentlich so, dass die Plattformen zu uns kommen und sagen, hey, wie finden wir denn einen Deal, dass wir quasi euren Content bekommen? Und dann wird da ein bisschen verhandelt und geguckt, wie man das machen könnte. Und dann, wenn man diese Innovation quasi mitgeht, ist man eigentlich schon 3 Schritte zurück, aber man kann es trotzdem noch mitmachen. Und wenn ich nach wie vor einfach nur Bilder oder Status-Updates auf Facebook mache, ja klar, dann sage ich auch, Facebook ist tot.
Ja, aber krass. Ich meine, hast du das schon mal von irgendjemandem so gehört? Also ich finde, das wird gar nicht so kommuniziert.
Nee.
Ja, aber warum eigentlich nicht? Weil das wäre ja super, wenn alle wüssten, oh, Facebook übrigens lebt noch.
Ja, ja.
Mund, kurze Mund-zu-Mund-Beatmung von Maria für die Plattform, für alle Menschen, die zuhören. Ja. Nein, aber es ist wirklich so, ich kriege das halt auch irgendwie oft gesagt, ja, nee, das ist ja alles tot und das funktioniert alles nicht mehr. Ja, es funktioniert eigentlich nur nicht mehr, wenn du da stehen bleibst, wo die Plattform irgendwann auch gemerkt hat, wir wachsen nicht mehr und sich was Neues überlegen musste. Bloß dann musst du auch mitmachen.
Ja.
Ja.
Und natürlich, also ne, die Zahlen sind auch krass bei Instagram. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir sind 2018, sind wir bei Instagram immer innerhalb von 24 Stunden um 3.000 gewachsen.
Mhm.
2019 sind wir um 5.500 gewachsen. Also haben wir es fast verdoppelt.
Ja, fast verdoppelt.
Also ne, das ist schon, das Wachstum ist tatsächlich sehr viel größer. Aber in Relation gesehen für beide Plattformen. Und das war wirklich so eines meiner Sachen, wo ich gesagt habe, ach krass, guck mal, wie toll unsere Strategie aufgegangen ist. Und natürlich sieht man das ja punktuell. Wir gucken uns ja die Zahlen sehr intensiv an. Aber so ein Jahresrückblick tut dann schon immer der Seele auch ganz gut und auch dem Kopf, weil man sieht, ach guck mal.
Ja, und dem Team auch.
Total.
Weil man dafür ja sehr viel arbeitet. Aber sag mal, wenn du sagst, da seid ihr so gewachsen, was glaubst du denn, warum ihr auf Instagram am meisten gewachsen seid?
Tatsächlich, weil wir da sehr viel mehr bespielt haben. Also auch diese Zahlen.
Weil da suchen ja auch viele Einzelkämpfer nach einer Lösung und finden sie nicht so richtig. Und ich habe ja auch das Gefühl, es liegt an der Regelmäßigkeit. Und jetzt nicht an der Regelmäßigkeit, oh, ich muss 5 Sachen am Tag oder so machen. Gar nicht, sondern einfach, dass man einen Rhythmus findet, der zu einem passt und den man regelmäßig durchhalten kann.
Ja, und vor allen Dingen, man muss auch verstehen, was die einzelnen User wollen. Also wir haben zum Beispiel jetzt Anfang des Jahres einen Instagram-Account für Big Brother gelauncht. Big Brother ist auch ein Projekt, was ich gerade selber betreue. Und was spannend ist, dass die User zwischen 35 und 55 Jahre alt sind.
Ehrlich?
Also ein super alter Instagram-Account. Warum? Big Brother, dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Also alle, die es vor 20 Jahren gesehen haben, sind jetzt wieder mit dabei. Das heißt, wenn ich weiß, dass meine User in Anführungsstrichen so alt sind, muss ich ganz anderen Content machen als für Late Night Berlin. Natürlich stimmt es, dass ich immer wieder sagen muss, das muss regelmäßig sein, der Content muss erkennbar sein, ich muss den Humor, für was die einzelne Marke steht, auch verstehen und so weiter. Aber ich muss natürlich dann auch die Content-Aufbereitung der Zielgruppe anpassen. Und wenn ich weiß, die Zielgruppe ist 40 plus, das heißt, die braucht auch eine Lesebrille, das heißt, ne, das ist eine andere Art, sich den Content anzugucken,
absolut,
muss ich den anders aufbereiten. Und das sind so Sachen, die man immer wieder verstehen muss und immer wieder hinterfragen muss. Und das ist ja das Spannende. Und ich glaube, das sagen wir jedes Mal bei jeder Folge. Das ist ja das Spannende an Social Media. Es wird nicht langweilig. Jeden Tag kommt was Neues und jeden Tag muss ich neu denken.
Aber es ist ja auch krass, weil dein Team ja im Schnitt wie alt ist?
Sehr jung. Den Schnitt weiß ich tatsächlich nicht. Aber also die sind schon fast alle unter 30, ja.
Und
Mitte
da,
20.
Da hast du ja tatsächlich dann auch so ein bisschen, also nicht, dass du jetzt so viel älter wärst, aber sag doch mal, wie alt du bist.
Ich gehe straff auf die 34 zu.
So.
Diesen Monat wird sie geknackt.
Aber trotzdem musst du ja dann, also erstmal musst du es für dich selbst übersetzen.
Mhm.
Also du kannst gerne jederzeit mich fragen, ich bin ja 49, wie das so ist mit Lesebrille,
ja,
wenn
ja.
man als alter Mensch ja. auf Social Media unterwegs ist.
Ja.
Aber du musst es ja dann nochmal für die noch Jüngeren übersetzen, damit mhm. die auch wissen, wie sie den Content mhm. aufbereiten müssen. Ne? Habt ihr denn da, das finde ich echt super spannend, so zielgruppenspezifische Social Media Aufbereitung. Macht ihr das dann learn as you go oder ja. habt ihr da tatsächlich auch sowas wie Richtlinien? Dann wisst ihr irgendwie, wenn die jetzt ab 40 sind, müssen wir diese Dinge anders machen, größere Überschriften, keine Ahnung. Nee, das ist einfach so ein Wissen. Aber es wäre natürlich mörderspannend, sowas irgendwie anderen Menschen beizubringen. Ne? Weil es ist wirklich ein Wahnsinnswissen, auf dem ihr dann da sitzt. Weil man, das kommt ihr vielleicht jetzt, weil ihr könnt Maria jetzt nicht sehen, aber Maria so, ja, schon. Ne? Und ich denke so, oh, da können wir ungefähr 80.000 Online-Kurse draus machen.
Ja, das Ding ist, also die Kollegen in-house fragen mich ja immer nach solchen Guidelines und
das wäre auch spannend.
Wir machen die auch ab und zu. Tatsächlich bräuchte ich 1 oder 2 Personen, die all unser Wissen in Guidelines übersetzen, weil das unfassbar viel Zeit kostet. Und tatsächlich, ne, das wird dann immer so Freitagnachmittag mal noch mitgemacht, weil dann ist mal eine Stunde Zeit, wo man das machen kann. Unser Fokus oder mein Fokus auch für mein Team ist, machen. Und dann lieber setzt euch hin und bringt es jemandem bei, damit der das machen kann, der es machen muss. Aber Guidelines, mal ganz im Ernst, wie ja, oft werden die sich wirklich angeguckt? Und dann musst du sie nach einem halben Jahr wieder neu machen. Und es ist für mich so verschenkte Zeit.
Ja, wobei ich ja immer finde, also es kommt drauf an, man kann natürlich nicht Guidelines als Guidelines schreiben, weil die Zeit ist vorbei. Aber was was Uwe zum Beispiel oft macht, was echt gut, also Uwe ist mein
Uwe
Mann.
Uwe ist dein Mann,
Entschuldigung. Genau. Uwe ist mein Mann. Ich zeige so nach rechts, weil wir zu Hause sind, denke ich mir.
Wir sitzen hier so zu Hause. So
nee, aber weil ich auch wieder denke, ich unterhalte mich nur mit dir. Das ist sogar, zwischendurch bin ich dann so ganz professionell und denke mir, da muss ich jetzt nochmal nachfragen für die Zuhörer. Und dann denke ich mir, ach ja, was ich dir von Uwe noch erzählen wollte. Genau, aber was der oft macht, und das finde ich eigentlich eine super Idee, um Wissen weiterzugeben, haut dann einfach Beispiele in den PowerPoint und nimmt die PowerPoint auf, also bespricht die mit Mikro. Und dann, wenn ihr jetzt zum Beispiel 10 Beispiele hättet aus der letzten Woche, die ihr einfach in eine PowerPoint einfügt, und dann besprecht ihr die und das schickt ihr rum. Das ist dann so ein Snippet, den man sich zu Hause am Wochenende mal in 5 Minuten reinziehen kann, wo einer kurz sagt, hier haben wir übrigens die Schriftgröße, hier haben wir das so aufgeteilt, weil das hat gut funktioniert. Sowas fände ich eigentlich vielleicht cooler als Guidelines. Weißt du, so ein Fast-Learning, Fast-Food-Learning-Ding.
Ja, es ist tatsächlich auch ein Thema, womit ich mich jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen beschäftigen muss, weil mein Team ja so schön gewachsen ist, worüber ich mich extrem freue. Und wir uns untereinander auch ganz viel austauschen mit Sachen, die wir toll finden, aber dass unser Team immer nur punktuell verlässt. Und eigentlich müssen wir unser Wissen viel mehr weitergeben. Und ich habe noch nicht.
Achso, das Wissen, das euer Team nur.
Genau, und aber auch so die Beispiele, die wir uns rumschicken. Mhm. Also, wir haben ja 500.000 verschiedene Gruppen von WhatsApp über Facebook, über Instagram, über was weiß ich nicht noch, überall. Überall blinkt und pinkt es immer. Und das sind aber so geile Beispiele auch. Und ich habe noch nicht den Weg gefunden, wie man das sinnvoll kuratieren kann und wiederum an andere Kollegen weitergeben kann. Also, dieses Wissensvermittlung, das ist echt was.
Also das hier ist jemand, ein Riesenthema. Naja, also die meisten machen es ja irgendwie in Slack, aber auch das rutscht auch ja das weg und da hast du ja 1000 Ordner und was hast du jetzt für eine Struktur und wie machst du alles? Ne?
Richtig, und wie kann man das also auch sinnvoll weitergeben, so wie du gerade gesagt hast, ne? Also sich eins angucken, wirklich dann 5 Minuten besprechen und das dann als Snippet weitergeben, also da.
Also ich glaube tatsächlich, dass man die Sachen kuratieren muss und aufbereiten muss. Mhm. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, wenn man sie ablegt, sondern man braucht immer, im Endeffekt müsste es quasi deine Aufgabe oder die Aufgabe von irgendwem sein, zu sagen, okay, diese Woche haben wir folgende, keine Ahnung, 200 Beispiele hin und her geschickt. Mhm. Das sind die 10, wo ich sagen würde, da kann man am meisten lernen. Die bespreche ich kurz und schicke dir als kleines Video raus. Ja. So, dass das jeder sehen kann. Weil du musst es irgendwie runterkochen. Alles wirst du nicht verbreiten
gar
können,
nicht.
Sondern du musst es irgendwie komprimieren. Aber das ist interessant. Ich möchte dann auch gerne auf den Verteiler.
Okay, alles klar. So, pass auf. Ich möchte noch 3 Zahlen sagen, dann bin ich durch mit dem Zahlengewurstel. Was wir uns natürlich auch angucken, ist, wie viel wir veröffentlichen. Und du warst beim Tag dabei, wir haben das als Umfrage gemacht. Also wir haben 2019 auf unseren Instagram-Accounts im Feed 12.317 Posts gemacht.
Jetzt lass mich kurz rechnen. Warte mal, ich habe hier meinen Taschenrechner.
Du hast deinen Taschenrechner.
Also mein Handy sozusagen. Ich habe hier mein Handy. Du hast mir eben gesagt, ihr habt 40 Instagram-Accounts.
Ja, knapp 40. Ich glaube, es sind 37.
Was
37, 38. 12.317.
War 2018.
2019.
Okay.
Was rechne
ich? Ich rechne jetzt geteilt durch 40 Instagram-Accounts. Das heißt, ihr habt 307 Posts pro Instagram-Account im Jahr rausgehauen.
Richtig.
Das heißt, mehr als einmal täglich.
Nee, 365 Tage hat das Jahr, 307 Posts.
Genau.
Ja, genau.
Ah, Moment.
Also knapp jeden, also fast jeden Tag.
Fast jeden Tag.
Genau. Und weißt du, woran das liegt? Weil man ja bei Instagram erst irgendwann Mitte des Jahres anfangen konnte, Sachen vorzuplanen über Creator Studio.
Ah, okay.
Deswegen haben wir Wochenenden halt so selten bespielt.
Ah.
Es sind die einfachen Dinge.
Es fehlen
Dinge,
quasi genau die Wochenenden.
Genau. Wir haben aber dafür 19.000 Story-Elemente gemacht.
Okay.
Also das ist quasi ein bisschen mehr. Und was spannend ist, bei Facebook haben wir 61.016 Posts gemacht innerhalb 2019.
Das rechne ich auch nochmal kurz aus. 1016 geteilt durch 60 Facebook-Kanäle sind 1016.
Nee, das kann nicht stimmen.
Doch. 60 Facebook-Kanäle.
Stimmt,
61.000.
Ja. Mach mal durch 365.
Geteilt durch, da, woran ich eben schon gescheitert bin, ne? 2,786. Also 2,979. Also 2,8.
Ja. Also 3.
Ja.
Knapp 3.
Und da sind 3 Posts pro Tag pro
Page.
Page.
Ja. Und da muss man, also, ja.
Das ist ja krass, warte mal, aber das sind ja pro Tag dann 180 Posts alleine nur für eure Facebook-Bespielung.
Ja.
100, das finde ich viel krasser als das aufs Jahr. Nein, aber weißt du, was ich meine? Weil ich kann im Jahr, das ist so abstrakt, 180, das muss ich mal kurz aufschreiben, 180 Facebook-Posts pro Tag.
Genau, und das ist halt auch sehr spannend, dass du gleich die erste Frage von dir war, wer bespielt das denn?
Ja, weil es
sehr viele unterschiedliche Menschen. Und man muss auch dazu sagen, ne, also das, wir haben ja sowas wie bei The Voice, wenn das läuft, wenn die Staffel läuft, haben wir auch an so einem Finaltag mal 10, 15 Posts. Bei einem Sat.1 Frühstücksfernsehen hauen wir am Tag, und das ist ja auch kein Geheimnis, das kann jeder nachzählen, um die 10 Posts am Tag raus. Weil wir einfach so viele verschiedene Themen haben und mit dem Algorithmus mittlerweile auch so warm geworden sind, dass, ne, ich sage immer, viel hilft viel ist definitiv nicht mehr die Art und Weise. Also viel hilft viel, das waren früher so 30 Posts am Tag. Wir sind da schon sehr stark runtergegangen, so auf 10 Posts am Tag bei einigen Pages, wenn du halt eine Newspage hast. Aber das verträgt der Algorithmus sehr, sehr gut.
Mhm.
Und das ist auch ein, ne, also darüber diskutieren wir sehr, sehr viel, weil das natürlich so, so messbare Zahlen sind. Aber, und ich werde dafür sehr oft auch kritisiert, dass wir nach wie vor so viel auch machen.
Mhm.
Aber die Zahlen sagen, dass es nicht falsch ist.
Naja, und ganz ehrlich, gerade bei einem Format wie dem Frühstücksfernsehen, wo du ja Einspieler hast, wo du Interviewgäste hast, wo ja wahnsinnig viel auch passiert. Also ein Frühstücksfernsehen ist ja deshalb so unterhaltsam, weil es so kurzweilig ist und so viele verschiedene Themen und Menschen in kürzester Zeit vorstellt. Da macht es ja Sinn, für die Hauptthemen auch gute Sachen zu spielen.
Klar. Und das sind 5 Tage die Woche, jeden Tag eine Live-Sendung.
Aber ihr spielt die über den Tag verteilt bei solchen Sendungen. Ihr spielt die nicht innerhalb der Sendung, sondern immer, wie es euch passt.
Genau. Okay. Und dann halt am Abend gibt es dann schon wieder so, das erwartet dich am nächsten Morgen. Also ne, das ist schon eine 24-Stunden-Bespielung auch. Und das macht zum Beispiel die Redaktion vor Ort, die Produktionsfirma. Da sind wir sozusagen immer nur die, in Anführungsstrichen, nur die Strategen, die dann als Gatekeeper funktionieren und sagen, so und so würden wir uns das vorstellen, so möchten wir es haben, und dann immer in die Qualitätskontrolle auch reingehen.
Ach, Gatekeeper hast du gesagt, ich habe Geldgeber verstanden und dachte mir, Gatekeeper. Wir wiederholen es nochmal.
Geldgeber vielleicht auch.
Vielleicht auch, ja. Passt auch, ich so, aber warum hat das, okay, verstehe.
Genau. Mhm. So, jetzt haben wir genügend Zahlen gebeutelt. Jetzt möchte ich wissen.
Ja, aber weißt du, was ich spannend finde? Zahlen sind nämlich dann spannend, und deshalb fand ich das auch spannend, wie du das dargestellt hast, wenn man die Systematik dahinter versteht, weil es bringt mir ja gar nichts zu wissen, ich habe so und so viel Posts, aber wenn ich jetzt mal endlich verstehe, wie viel sind das am Tag, woher kommen eigentlich diese krassen Kontakte, die dazugekommen sind, wie habe ich mich strategisch entschieden, diese Plattform zu spielen, um dann diesen Erfolg zu haben, weil ich finde, wenn man immer nur die Zahl hat, dann ist das so, ja toll, große Zahl, und offensichtlich haben wir uns, aber wieso haben wir uns denn gesteigert?
Ja.
Und das finde ich halt super, dass du das endlich mal erklärt hast, und das war ja ein ganz kleiner Ausschnitt aus der Keynote, die du gehalten hast auf dem Social Media Tag.
Und die ich auch stellvertretend für mein Team gehalten habe.
Absolut.
Also, ne, das muss man auch dazu sagen, weil das ist, also ich habe die Zahlen präsentiert, aber das ist die Arbeit des Teams. Und das ist mir auch nochmal ganz wichtig hier zu sagen. Sehr wahrscheinlich alle schon gelangweilt davon, dass ich das immer wieder sage, Best Team. Aber das ist so, weil nur weil das Team mir da auch vertraut und das dann auch so umsetzt, können wir solche Zahlen auch erreichen.
Ja, aber wir können solche Zahlen, also wir vor allem, wir können solche Zahlen übrigens auch nur erreichen, weil du dieses Team führst, ne? Und ich weiß, das würdest du nie sagen, aber das kann ich
sagen. Genau, das darfst du sagen, und jetzt darfst du über deinen Stolz reden.
Ich darf über meinen Stolz reden. Mein Stolz, reden wir nicht erst über die Überraschung. Nein, wir reden jetzt erst über den Stolz.
Wir reden erst über Stolz.
Mein Stolz ist kurz und knackig. Ich bin total froh, dass ich trotz all der Hysterie da draußen immer wieder bei mir bleibe. Ich merke halt, dass man auf Social Media doch sehr schnell dazu neigt, zu gucken, was links und rechts passiert, und auch so die Sachen des Alltags mit aufzunehmen und sich dann immer wieder zu überlegen, wie kann ich mein Business neu ausrichten, und muss ich das nicht doch vielleicht eher so machen oder so machen. Und um ganz konkret zu werden, ich habe ja meine Online-Kurse auf Udemy vertrieben und habe dann halt festgestellt, ich bin da auch noch, dass das total anstrengend ist. Das war auch das, was ich mir schon überlegt habe, was vielleicht anstrengend werden könnte, wenn man das Udemy-Marketing-Programm benutzt.
Ich muss jetzt kurz einhaken, so wie du bei mir eingehakt hast. Erklär noch mal kurz, was Udemy ist.
Ach so. Also ich gebe ja Online-Kurse, und Udemy ist die Plattform, auf der ich diese Online-Kurse unterrichte. Im Endeffekt ist Udemy, wenn man es so nutzt, wie ich es lange genutzt habe, ein kostenloser Host. Man stellt seine Kurse da drauf. der spielt die für dich ab und speichert die für dich ab und stellt alles zur Verfügung und rechnet das auch für dich ab und macht auch die Steuern für dich. Also wenn jemand aus Timbuktu einkauft, dann werden die Steuern da schön schon verrechnet und du kriegst am Ende eine Summe am Ende des Monats ausgezahlt. Alles sehr praktisch.
Was sehr praktisch und du bist ja auch ein großer Fan davon.
Absoluter Fan davon, ja. Genau. Und das Problem ist aber, ich habe es quasi wie einen eigenen Host genutzt. 97% bekommt man dann. Das heißt, ich sage meinen Leuten, hier ist ein neuer Kurs. Kauft ich über diesen Link.
Kuss anstatt Kurs.
Nein, hier ist ein neuer Kuss von mir. kauft über diesen Link. Wenn Sie über diesen Link kaufen, kriege ich 97%. 3% kriegt Udemy fürs Hosten. Mhm. Man kann aber auch das Udemy-Marketing-Programm benutzen. Und dann kriegt Udemy wesentlich mehr, nämlich mindestens 50%, manchmal sogar 25% nur noch bleiben für mich, also 75% bei Udemy. Und man wird halt anders ausgespielt. Die schalten Werbeanzeigen für einen, die zeigen einen häufiger an dem Feed, bla bla. Man landet weiter oben und. Genau, und das habe ich gemacht, weil ich hatte halt die Vorstellung, dass ich meine Kurse sehr günstig anbieten will und damit mehr Leute erreichen kann, weil ich so wichtig finde, dass mehr, besonders Frauen, diese Kurse sich leisten können. Und das
hat. Wie ist denn der Preisunterschied?
Ich hatte vorher bis zu 199 genommen, also mehr als 200 kann man sowieso nicht nehmen auf der Plattform. Und ich habe sie jetzt teilweise wirklich im Sale dann für 9 Euro angeboten. 9,90 Euro oder 9,99 Euro. Genau, und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert im ersten Monat. Und dann habe ich damit halt weitergemacht, habe auch im zweiten Monat super umgesetzt. Aber ich habe halt gemerkt, dass Leute kommen, die mir nicht taugen.
Ja. Wer und, taugt dir nicht?
Menschen, die wie sage ich das jetzt höflich? Menschen, die nicht bereit sind, sich zum Beispiel den Kurstext durchzulesen. Mhm. Und dann dir eine Bewertung geben, wo du dir denkst, Fragezeichen. Also du schreibst zum Beispiel in deinem Kurstext, dieser Kurs ist für Anfänger. Mhm. Und dann schreiben sie in der Bewertung, ich habe nichts Neues dazugelernt. Das scheint ein Kurs für Anfänger zu sein.
Und geben dir aber eine schlechte Bewertung.
Geben dir eine schlechte Bewertung.
Und das ist so, ja der
Moment kurz. Das steht ja im Kurstext. Lies dir den doch durch. Und übrigens, wenn du mit dem Kurs unzufrieden bist, kannst du ihn ja zurückgeben, 30 Tage kostenlos. Wäre also auch kein Problem. Aber mir jetzt hier eine schlechte Bewertung reinzuknallen für etwas, wo du nicht ordentlich gelesen hast, finde ich nicht so cool. Da kann man dann nichts machen. Mhm. Das ist ein bisschen das Problem bei diesen Plattformen. Ne? Ich stehe ja total auf Vergleichbarkeit. Ich stehe aber nicht auf Unfairness. Mhm. Ich möchte eigentlich weiter bei einer Plattform bleiben, die mich neben andere Leute stellt, die ähnliche Themen unterrichten. Weil ich glaube, es ist Platz für alle und ich glaube, jeder sucht sich dann so seinen raus, der zu ihm passt. Das finde ich eigentlich gut. Mhm. Es gibt ja viele, die meine Themen auch auf einem hohen Level unterrichten und auch gute Bewertungen kriegen. Genau, aber ich habe dann halt schnell gemerkt, da kommen die falschen Leute. Das war aber auch nicht das einzige Problem, sondern ich habe mich da mit einigem in diesem Marketingprogramm einfach nicht wohlgefühlt. Also das hat mir nicht getaugt. Aber tatsächlich, dieses Bewertungsproblem war ein relativ großes, will ich jetzt gar nicht sagen, aber ich habe schnell gemerkt, dass das nicht zu mir passt. Also ich habe mich dann getriggert gefühlt, ich fand mich nicht gut behandelt und vorher habe ich mich auf der Plattform sehr wohl gefühlt. Ja? Und dann habe ich gemerkt, nee, sorry, aber ich kann ja meinen Takt bestimmen. Also jetzt merke ich, das taugt mir irgendwie nicht. Ich will das demokratisieren. Aber um das demokratisieren zu können, müsste es jetzt eigentlich so sein, dass meine Leute wieder total meine Kurse teilen, damit die mehr Leute kaufen, die für mich passen. Mhm. Und es kann ja nicht sein, weißt du, ich lasse mich da aus Marketingprogramm schalten, damit meine Leute dann Vertrieb machen müssen für mich oder was. Nee, das ist ja alles total bescheuert. Also habe ich gesagt, stopp, Moment. Nochmal kurz hingesetzt, nachgedacht, ich will bei mir bleiben, ich gehe da raus. Demokratisierung des Wissens, schön und gut. Aber es kann nicht sein, dass ich dafür dann nachher einen Preis bezahle, sondern ich möchte ja mich gut fühlen und ich habe ja was Gutes vor.
Genau, und das ist aber auch der Punkt, wo dieses Wort Stolz reinkommt, weil du dich hast nicht so treiben lassen von diesem ganzen, ich will das jetzt und ich will mehr und es muss die Zahl muss gut sein, sondern halt wirklich zu sagen, hey, was ist denn mein Wissen wert? Wer soll das auch bekommen? Und ne, wie bringt man das an die Frau und an den Mann?
Genau, das ist bei mir, steht ja nie das Geld im Vordergrund. Also mir geht es nicht darum, tausende von Euro mit diesen Kursen umzusetzen, sondern mir geht es darum, viele Menschen zu erreichen. Deshalb hatte ich gedacht, das wäre eine gute Möglichkeit. Aber das ist keine gute Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen. denen das Wissen was wert ist. Und mir geht es jetzt wirklich nicht um Geld, sondern mir geht es um die Wertigkeit des Wissens. Nicht um, wie viel Geld ist das Wissen wert. Mhm. Also ich suche ganz klar die Lösung, viele Menschen mit meinem Wissen zu erreichen, für die das Wissen was bringt. Gehen wir mal weg von diesem Wert, weil das hört sich immer nach Geld an.
Ja, und vielleicht ist gar nicht viele Menschen zu erreichen, sondern die Menschen zu erreichen, die das Wissen zu schätzen wissen und es dann wieder für sich nutzen können oder wieder weitergeben oder.
Um was anderes zu verändern, genau. Also für mich ist es ja eigentlich so, ich kann mit meinem Wissen zum Beispiel jemandem helfen, der den Planeten grüner macht.
Ja.
Ja, das finde ich super geil.
Genau.
So mache ich auch den Planeten grüner.
Genau.
Also das ist ja dieses Positiv, also 1 + 1 = 5, ja. Wenn du dich mit den richtigen Leuten koppelst. Und das will ich erreichen. Umsatz ist mir scheißegal. Mir ist wichtig, dass das was bewirkt. Mhm. Ja, also diese Selbstwirksamkeit. Mhm. Und da bin ich jetzt stolz auf mich, weil ich eben nicht wie viele andere, die ich sehe, dem Geld hinterherrenne und sage, jetzt mehr, schneller, noch mehr draufgeschaltet und noch Anzeigen und noch dies und das, sondern dass ich sage, worum geht es mir eigentlich? Und mir geht es halt um die Begegnung, mir geht es darum, wirklich was zu verändern. Mir geht es darum, es wirklich zu schaffen, zu hören, was die Leute brauchen und eine Antwort darauf zu geben. Oder dass mir auch mal jemand zuhört und mir eine Antwort gibt. Also ich möchte diesen Austausch, mhm, und ich möchte eine Community und ich möchte nicht die Anzeigen, das Durchpowern, das Verknappen, den Lounge, das Runterzählen. Das alles ist überhaupt nicht meine Art. Wir haben davon viel zu viel, mhm, und das ist einfach eine Richtung, in die ich nicht gehen möchte. Und es war jetzt eine super Erfahrung, einfach mal auszuprobieren, zu sagen, Leute, ich möchte eigentlich damit mehr erreichen, vor allem mehr Menschen. Und jetzt aber zu merken, es geht nicht um mehr Menschen, sondern es geht darum, die richtigen Menschen zu finden. Davon auch gerne mehr, weil je mehr richtige Menschen ich finde, desto größer wird einfach der Hebel, was ich auf dieser Welt verändern kann mit meinem bisschen Wissen. Aber es geht eben nicht um die Quantität. Es geht vielmehr um die Qualität. Und das ist auch, was du eben gesagt hast, da schließt sich ja schon wieder der Kreis, dieses nicht viel ist viel oder wie
viel hilft viel.
Viel hilft viel, genau, sondern das Richtige, mhm, hilft viel und der Richtige hilft viel.
Was ich jetzt spannend fände, jetzt hast du gesagt, dieses Marketingprogramm ist für dich nichts. Mhm. Jetzt lassen wir mal ein Jahr lang vergehen. Angenommen, du hast einen neuen Hot Shit entdeckt, so wie GIFs, und in einem Jahr sitzen wir da und reden über was ganz anderes. Würdest du es dann nochmal ausprobieren mit dem Marketingprogramm oder würdest du sagen, nee, das habe ich einmal getestet, funktioniert nicht, davor verschließe ich mich in Anführungsstrichen. Wie bist du da als Person?
Das hat sich für mich total erledigt.
Total erledigt.
Ja, hat sich total erledigt.
Forever.
Ich habe ja einmal eine Facebook-Anzeige geschaltet. Pass auf, vor ungefähr, ich weiß es gar nicht, ich würde sagen 7, 8 Jahren.
Ja.
Ja. 200 Leute dazu gewonnen.
Aha.
Alle 200 Leute haben nie wieder mit mir interagiert.
Mhm. Gut, da bräuchten wir jetzt Felix, damit Felix dir
erzählt,
wie
Felix sagt mir jetzt was anderes. Felix ist aus Marias Team, der Spezialist dafür.
Richtig, und Felix, und du, ihr solltet ja immer zusammenarbeiten.
Genau, ich habe mich ja mit Felix auch schon einmal getroffen. Und ich verstehe schon, dass das nicht für alle Bereiche gilt. Ne? Aber tatsächlich, das, was ich mache, das ist nicht Menschen zu sammeln, um ihnen was zu verkaufen, sondern ich brauche eine ganz bestimmte Art Mensch um mich herum, auch im Internet, um mich wohlzufühlen.
Mhm.
Und ich merke halt ganz schnell, dass wenn die falschen Menschen kommen, dann kommen auch die falschen Kommentare, dann kommt das falsche Mindset, dann gibt es auch Menschen, die neidisch und grätig sind.
Mhm.
Das möchte ich alles gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum, weil ich brauche ja gar keine 10.000, 20.000 Follower, das interessiert mich gar nicht. Im Endeffekt, ich brauche, wenn ich 1.000 Follower habe und die wollen alle was bei mir kaufen, dann habe ich ein super florierendes Geschäft. Also ich wüsste gar nicht, warum, also ich bin ja keine Riesenfirma, ne?
Ja.
Genau, und das ist eben was ich einfach jetzt festgestellt habe. Deshalb würde ich nie wieder, um bei deiner Frage zu bleiben, was bei Udemy ins Marketing geben, solange das Marketingprogramm da so gestrickt ist, wie es jetzt, mhm, gestrickt ist. Mhm. Es gibt auch einige andere Sachen, die auf der Plattform für mich nicht gut funktionieren. Es gibt keine Upsells, man kann keine Bundles machen. Also da gibt es definitiv Dinge, an denen man schrauben könnte. Und deshalb schaue ich mir jetzt auch nochmal sehr viele Plattformen an. Und ja, im Moment ist mein Fokus nicht so sehr darauf, den nächsten Kurs zu machen, obwohl der nächste Kurs jetzt bald rauskommt im März, und im April kommt auch schon wieder einer raus. Aber mein Fokus ist tatsächlich nochmal zu schauen, nochmal Adlerblick, Welche Plattformen gibt es gerade? Auf welchen Plattformen kann man das, was man in seiner Firma verkauft, ganz egal, ob das Wissen ist oder ein Produkt, verkaufen? Mhm. Und was ist da interessant? Was hat sich wie gewandelt? Was sind die Pros und Cons von allen Plattformen, die gerade gängig sind? Oder passen die eigentlich alle noch nicht wirklich? Weil oft ist es ja so, dass du denkst, die Plattform hat das, die Plattform hat das. Und es ist viel sinnvoller, was ganz Eigenes zu entwickeln. Oder was vielleicht sogar mit WordPress-Plugins zu arbeiten, um das zu überbrücken oder so. Also das, ich bin mir da noch nicht sicher, aber ich werde mir das jetzt wirklich, das ist so die Aufgabe meiner, ich sag mal, bis zu meiner Sommerpause im August ist das das, was ich mache.
Du hast es gerade kurz im Nebensatz gesagt. Was sind denn die beiden neuen Kurse, an denen du arbeitest?
Ich habe jetzt einen Kurs, der schon fertig ist, der im März rauskommt. Da geht es darum, wie man auf Procreate Muster malt. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil wir in Social Media so viele Muster verwenden. Das rafft man gar nicht so, wenn man nicht drauf achtet. Aber wir haben ja dauernd irgendwas, was wir in den Hintergrund legen müssen, was wir an der Ecke vom Bild haben. Also das sind wirklich einfach visuell Muster.
Muster?
Ja. Also so völlig egal, ob das
für uns so, oder?
Ja, also das kann sein, zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt die Fotowand bei Germany's Next Topmodel, das ist ja ein Muster.
Okay,
ne,
okay.
Du hast Germany's Next Topmodel, das ist versetzt, ja, ja. Immer das Logo.
Ja.
So, und solche Sachen musst du permanent gestalten. Und wenn man nicht in der glücklichen Lage ist wie du, dass man sagen kann, wir haben eine Grafik, die macht uns das, dann muss man das ja immer alles irgendwie bauen.
Mhm.
Und auch die großen Firmen, also man, das ist ja jetzt wirklich bei euch ganz besonders, weil ihr ein Medienunternehmen seid. Auch eine große Firma, die tausende von Mitarbeitern hat, die haben einen Social-Media-Mensch, du weißt, wie es oft ist, und der muss alles alleine machen.
Ja.
Und der muss auch diese Muster machen. Mhm. Und tatsächlich geht es darum, dass Procreate einfach ein einfaches Grafikprogramm ist und ich mit diesem Musterkurs lernt man nicht nur Muster machen, sondern quasi Anna im Projekt kurz das Programm bedienen. Das mache ich ja immer am liebsten.
Okay.
Ja, genau. Das ist mein nächster Kurs. Und der danach ist GIFs für Fortgeschrittene, weil ich ja jetzt mittlerweile über 100 GIFs für Kai Pflaume gemacht habe und ganz viele GIFs auch für andere, für mich natürlich auch. Und
du hast auch einen Sabine-GIF gemacht.
Ich habe auch einen Sabine-GIF
gemacht. Wirst du einen Corona-GIF machen?
Nein. Ich werde keinen Corona-GIF machen, weil ich an Corona nicht glaube. An Sabine habe ich aber auch nicht geglaubt. Das Sabine-GIF habe ich 5 Monate vorher gemacht und als Sabine kam, habe ich einfach nur Hashtag Sabine gemacht.
Ne? Ja genau, und es haben sehr viele verwendet.
Natürlich.
Inklusive Caro Dauer.
Man muss schon Seasonal Storytelling betreiben, ne? Und nochmal kurz umtaggen, wenn es nötig ist, damit es gefunden wird. Ja genau, nee, das werde ich nicht machen, aber das sind die nächsten beiden Kurse. Und genau, das ist ja nette Überleitung. Corona und Sabine, das haben wir jetzt halt auch gemerkt bei unseren Businesses hier. Mein Mann und ich sind ja auch zusammen quasi selbstständig. Solche Sachen machen ja was mit der Wirtschaft. Bei Sabine können viele nicht reisen, da werden Sachen abgesagt. Genauso beim Coronavirus jetzt werden Sachen abgesagt werden.
So Messen oder sowas wird alles schon abgesagt.
Genau.
Ich war jetzt ein paar Tage in London. Ich habe das Gefühl, die Stadt ist sehr viel leerer. Sehr viel, ne? Der Flug war gestern, als wir zurückgeflogen sind, auch nur halb voll. Was,
ja.
Ne, das sind also
der Flughafen
war sehr leer.
Also Kreuzfahrtschiffe und so, das ist ja sowieso Wahnsinn.
Tatsächlich auch so Tourismusunternehmen haben gerade enorme Schwierigkeiten und es gab auch schon so Headlines wie, steht unser größter Börsencrash der Welt, der Zeitrechnung vor uns. Also ne, das ist... Diese wirtschaftlichen Ausmaße.
Also China versucht ja jetzt irgendwie die Produktion auch schon wieder anzuschieben, weil sie es halt auch merken. Ich glaube auch, wenn wir jetzt nicht ganz schnell die Hysteriekurve kriegen, haben wir eine Wahnsinnswirtschaftskrise deshalb. Und für mich ist einfach dadurch nochmal so klar geworden, ich weiß noch, als wir, da waren wir ja auch schon selbstständig 2008, als die große Wirtschaftskrise war, da haben wir zum Beispiel gemerkt, wir müssen uns viel diverser aufstellen. Mhm. Damals haben wir nur für Fernsehen, ein bisschen Radio gearbeitet, also hauptsächlich Medienverlagshäuser. Und gerade die hatten alle keine Fortbildungsbudgets mehr. Das hat uns echt hart getroffen damals. Und das war auch so ein bisschen Schock, weil es ist ja immer alles besser geworden bei uns. Und plötzlich haben wir so gemerkt, wow, okay, das wird jetzt nicht besser. Und damals haben wir einfach gemerkt, wir müssen in andere Branchen gehen.
Mhm.
Das war damals die Erkenntnis. Heute ist für mich die Erkenntnis, jetzt ist das für uns keine Krise, ja, wir haben ganz normal Aufträge, aber ich habe halt gemerkt, bei Sabine, dann können Leute nicht zum Workshop anreisen. Bei Corona, da fragen Leute, findet der Workshop dann statt? Oder du hast zum Beispiel jetzt, wir beraten ja auch noch weiter Fernsehsender, da ist jetzt eine ganze Liga ausgefallen, eine Sportliga. Ja, dann kannst du auch den Fernsehsender nicht beraten, der gerade über diese Sportliga berichtet, wenn das was Aktuelles war, was du beraten solltest. Ne? Also so hast du ja immer deine Ketten, die sich fortsetzen. Und dadurch ist mir einfach nochmal klar geworden, wie wichtig es ist, sich diese Plattform anzugucken, auch nochmal unterschiedliche Möglichkeiten sich anzugucken, wie man digital miteinander arbeiten kann, wie man digital Produkte verkaufen kann. Also wir machen ja viele Sachen, die man durchaus auch digital transportieren kann. Wir haben eben schon im Vorgespräch darüber geredet, Homeoffice sollte eine absolute Selbstverständlichkeit sein, und zwar an allen Tagen des Jahres, weil es gibt keinen Grund mehr, warum man irgendwo hin muss, außer man ist vielleicht Fernsehmoderator und muss vor laufender Kamera was aufnehmen. Ja? Aber
selbst das würde man wahrscheinlich irgendwie lösen können.
Ja, im Studio jetzt schwierig, aber...
Ganz spannend, eine Freundin hat mir einen Link zu einem Festival geschickt und ich war schon so, hey, du bist in Timmendorfer Strand, ich bin in München, was für ein Festival sollen wir beide machen? Es ist ein digitales Festival und zwar geht es da auch um ein bisschen Spiritualität, aber auch Weltverbesserungen, wie kann ich mich optimieren, also so diese ganze Self-Awareness-Sache auch. Und es ist eine Woche Festival, wo sie quasi eine Woche lang ganz viele Kurse online stellen und in dieser Woche kann man diese Kurse sich anschauen. Und es ist nur digital, die haben die Crème de la Crème der Speaker und das ist aber alles nur virtuell quasi und nach dieser Woche sind die Kurse wieder weg. Und dann hast du quasi auch so ein Festival-Feeling, aber kannst es nach deinem Timing machen, du musst nicht reisen. Und ich weiß noch nicht so genau, wie das Ganze finanziert wird, aber ich fand es mega spannend zu sagen, wir machen ein Festival, aber es ist halt einfach nur virtuell. Und trotzdem gibt es aber dieses ganze Wissen und die ganzen Vorträge gibt es halt und die Vorträge finden statt, aber die sind halt wirklich dann immer nur in diesem Zeitraum da. Finde ich mega.
Finde ich auch mega und es gibt ja auch schon viele Veranstalter, ich habe es jetzt vorletzte Woche oder so, da kam ich nämlich in irgendeinem Vortrag vor und dann hat mir das jemand geschickt, da gab es dann irgendwie Videos von der Social Media Week in Hamburg, die machen das ja wohl auch schon länger, dass sie wirklich auch live teilweise Sachen streamen oder sehr schnell danach ins Netz stellen, finde ich super. Es gibt ja ganz viele Veranstalter, die das gar nicht machen. Ja. Das finde ich eigentlich nicht cool. Also, kommt drauf an. Also, je nachdem, auch wer vorträgt und was der dafür kriegt und ne, macht man das vielleicht auch zeitversetzt oder gar nicht. Aber trotzdem finde ich es extrem modern und eigentlich auch zeitgemäß.
Ja. Wahrscheinlich werden wir in 10 Jahren darüber lachen, wie Konferenzen heutzutage stattfinden.
Absolut.
Weil wir in 10 Jahren einfach sagen, also, wir sind damals noch nach Hamburg gereist, um Vortrag zu halten.
Und so wie jetzt die ITB, ne, kurz abgesagt, wie viele Aussteller sind da, was ist das für ein Schaden? Ich meine, ich habe immer, ich denke dann nur so, ich habe ja früher als Studentin auch auf Messen gearbeitet, ne? Wie wichtig das für mich war, dass die Messe stattfand. Das war ja mein 3-Monats-Einkommen, was ich da irgendwie in 6 Tagen als Hostess verdient habe. Und wie viele Leute ja da dranhängen, Caterer, die alle da, es ist ja der Wahnsinn, was da für
eine ganze Industrie,
Und das passiert 2-3 Mal und wir werden alle verstehen, dass wir Sachen auch auf virtuell umstellen müssen. Und ich möchte da einfach wie immer früh dran sein und gucke mir das deshalb jetzt nochmal sehr, sehr genau an und überlege mir Konzepte und hoffe dann in der 2. Jahreshälfte schon diese digitalen Sachen auch mit anbieten zu können.
Ich bin gespannt, was du erzählen wirst.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich bin auch gespannt, wie sich das bei euch mit dem Homeoffice entwickelt.
Ja. Also bei uns gibt es jetzt gerade aufgrund von Corona auch einige Kollegen, die jetzt 2 Wochen ins Homeoffice verbannt wurden, weil es da einen Verdachtsfall gab oder gibt, kann man auch in den Medien nachlesen. Ich möchte jetzt nicht zu viel interner rausplaudern, weil ich das alles sehr viel Panikmache empfinde und ich finde, man muss da jetzt auch nicht Halbwahrheiten ausplaudern. Aber das Thema Homeoffice ist bei uns jetzt gerade ganz groß geschrieben und ich habe ja eine Mitarbeiterin in meinem Team, die ausschließlich im Homeoffice ist und es funktioniert super. Die einzige Tatsache ist halt, dass wir als Team anders denken müssen, weil wir als Team natürlich auch gefragt sind, sie zu integrieren und uns selber anders maßregeln müssen auch. Ne? Also bei einem Teammittagessen ist sie eben nicht mit dabei. Wie kann man das Ganze abfangen? Also wir müssen uns da verändern, aber ich finde es mega, dass wir da so gechallenged werden und es machen müssen. Und eigentlich viel zu schade, dass wir es erst 2020 machen.
Eigentlich total. Und ich stelle ja auch mal fest, also ich arbeite ja auch mit Lynn und mit Claire zusammen und die arbeiten zu Hause bei sich und ich arbeite hier bei mir. Und bei uns läuft eigentlich fast alles über Vertrauen.
Ja.
Und das, finde ich, ist das Schöne. Und das ist ja das, wovor die Unternehmen so oft Angst haben, weil sie sagen, man kann den Leuten nicht vertrauen. Das stimmt überhaupt nicht. Weil natürlich kannst du Menschen vertrauen und natürlich müssen sie ja trotzdem Arbeiten abliefern. Das ist ja nicht so, als könnten die zu Hause sitzen und nichts machen. Das stimmt ja einfach nicht.
Nein.
Aber es macht viel mehr Spaß, auf Vertrauensbasis zu arbeiten. Weil dann tatsächlich musst du auch mit Menschen zusammenarbeiten, die auch zu dir passen. Mhm. Und du musst auch mit Menschen zusammenarbeiten, mit deren Arbeit du zufrieden bist. Mhm. Und ganz viel Frustration ersparst du dir nämlich, weil ich habe das Gefühl, dann arbeitet man mit einem viel besseren Team, weil das von vornherein so passen muss. Weißt du, was ich meine? Also nicht, dass das schlecht sein muss, wenn man zusammenarbeitet im echten Leben, aber ich habe das Gefühl, im virtuellen Team muss es passen. Da hast du nicht die Chance, mit einem faulen Ei zusammenzuarbeiten.
Ja, und vor allen Dingen, man arbeitet auch raus. Viel effizienter.
Ja,
also, ne, so
glaube ich auch.
So, das merke ich jetzt witzigerweise, dadurch, dass das Team so viel größer geworden ist und wir auch sehr viel mehr Menschen sind. Mhm. Alleine die Zeit, in der alle früh ankommen, ist sehr viel ausgedehnter, weil jeder, der reinkommt, so, Mensch, und wie geht's dir und dies und das und jenes und gefühlt, es ist eine riesengroße Begegnungsküche. Mhm. Und als wir noch kleiner waren, war es so, jemand ist reinkommen, hallo, okay, hingesetzt und gemacht. Und so ist aber viel mehr Interaktion, was ja großartig ist, möchte ich auch gar nicht untersagen, aber es hat eine andere
Dynamik.
Effizienz und Dynamik und das ist schon spannend.
Jetzt sind wir natürlich schon, wir haben viel zu lange über Stolz geredet, glaube ich.
Das ist okay.
Okay.
Die Leute können ja im Zweifelsfall auch einfach vorskippen. Wir kommen jetzt zur Überraschung. Möchtest du anfangen? Soll ich?
Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was deine Überraschung war.
Meine Überraschung ist Hashtag Study Month.
Ah ja, nee, fang du doch an, das ist doch
ja,
super.
Ja, okay. Also, meine Überraschung. Ich muss ein bisschen ausholen tatsächlich. Ich habe, wie es glaube ich alle machen oder der Großteil der Menschen, ich habe mich Ende 2019 hingesetzt und das Jahr reflektiert und habe gesagt, okay, was fand ich cool, was fand ich nicht so cool. Und was ich nicht so cool fand, war, dass ich kaum neue Sachen gelernt habe. Ich sage kaum, weil natürlich man lernt jeden Tag neu dazu.
Ich wollte gerade sagen, da muss ich laut lachen bei dir.
Und ich habe irgendwie, natürlich habe ich GIFs gelernt und ganz viele Sachen gelernt, aber so, dass ich mich wirklich hinsetze und sage so, hey, ich habe Klavierspielen gelernt oder also so große Sachen, mit denen man sich auch wirklich intensiv beschäftigen muss.
Sowas wie eine neue Sprache.
Neue Sprache oder so. Das habe ich halt nicht gelernt. Und ich bin jemand, die sehr gerne lernt. Also ich habe ja auch damals meinen MBA berufsbegleitend gemacht und ich finde auch, dass Lernen die einzig richtige Investition ist. Ne, das ist ganz persönlich. Und das hat mich sehr traurig gemacht. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, 2020 möchte ich wieder lernen. Und ehrlicherweise schaffe ich das nicht in meinem normalen Job. Also klar, der Podcast ist für mich sehr viel Lernen, weil ich jedes Mal mit jemandem eine Stunde spreche und sehr intensiv, was ich sonst nicht gemacht habe. Also da lerne ich schon sehr viel. Aber so dieses, ich kann jetzt eine neue Sprache, Haken dran setzen, dann, das kann ich halt nicht.
Und ich verstehe das total, dass du das unterscheidest, aber ich finde es trotzdem unglaublich, wie wir uns selbst manchmal sehen. Also ich weiß, dass du weißt, dass du ganz viel gelernt hast, aber trotzdem wäre das für viele Menschen ja schon die totale Überforderung. So viel, wie du jeden Tag dazulernen musst und wie flexibel du dich darauf einstellen musst. Ich glaube noch viel eher, dass dieses ewige Lernen bei dir, das noch weiter lernen wollen von großen, wirklich neuen Sachen, total triggert. Mhm. Weil du quasi deinen Lernmuskel täglich trainierst, bist du überhaupt offen dafür, das zu machen, wovon du jetzt gleich erzählen wirst.
Genau, weil nämlich, was ich dann gesagt habe, so hey, ich bin jetzt auch dann dieses Jahr 5 Jahre bei ProSiebenSat.1. Ich könnte theoretisch ein Sabbatical auch machen, also bis zu einem Jahr. Alte Rentnerin. Und das möchte ich aber gar nicht. Also ich möchte gar nicht 6 Monate rausgehen, weil auch dieses, na, was du gerade gesagt hast, dieses tägliche Lernen für mich so.
Dürft ihr dann ein Sabbatical machen?
Ja.
Ach, erzähl das doch mal, das ist doch auch total interessant.
Ja, also wir dürften tatsächlich 3 Monate, 6 Monate, 1 Jahr lang rausgehen und unser Job wäre quasi sicher und wir könnten dann wiederkommen und hätten wieder unseren Job.
Das ist ja total cool.
Und es ist, also man muss ja schon ein bisschen auch in Planung gehen, weil man dann vorher weniger Gehalt bekommt, damit man auch versichert ist. Also das ist schon ein bisschen anstrengend.
Aber man kann das machen.
Man kann das machen und dann war ich aber so, boah, das ist mir irgendwie zu viel Vorarbeit auch zu viel Planung und habe dann gesagt, hey, aber mir würden ehrlicherweise 4 Wochen, in denen ich keine E-Mails lesen muss, würden mir schon reichen, um einfach mal ein bisschen wieder meine Konzentration und meine Lernfähigkeit auf etwas anderes zu richten.
Um Portugiesisch zu lernen.
Nein. Und dann habe ich gesagt, ich möchte 4 Wochen frei haben, habe das auch genehmigt bekommen und bin jetzt dann vom 20. Juni bis 20. Juli habe ich frei. Es ist auch schon genehmigt und offiziell und werde einen Study Month machen. Und ich habe mir für diesen Monat vorgenommen, dass ich zum einen kraulen lernen möchte, also dieses Schwimmen, kraulen. Und ich möchte natürlich auch für mein Gehirn was lernen. Ich möchte Visual Recording oder Visual Sketching oder Lettering oder na, wie das alles heißt, da gibt es ganz verschiedene Begriffe für, das möchte ich lernen. Und zwar wirklich dieses, ich höre einen Vortrag und ich male quasi mit, was in dem Vortrag gesagt wird. Und das von sowohl Termin-Meetings als auch Präsentationen innerhalb eines Blattes ergreifen zu können und malen zu können. Und ein paar Leute, denen ich das erzählt habe, die nicht wissen, dass ich malen kann, waren so, wie willst du das in 4 Wochen lernen? Und das Ding ist aber, ich kann tatsächlich malen und deswegen habe ich mir jetzt einen Coach gesucht oder eine Frau gesucht, die Caro. Die Caro malt wunderbar. Und die Caro wird mir das jetzt beibringen. Also wirklich in One-on-One-Teachings. Wir fangen auch jetzt schon an. Und ich lerne jetzt professionell Sketchnotes zu machen. Und mich überrascht das total, um jetzt zur Überraschung zu kommen, wie viel Freude mir das jetzt schon macht. Und mich überrascht das auch, wie schnell ich da Erfolge sehe. Und wie viel Ruhe dieses neue Thema in mein Leben reinbringt, obwohl es noch mal mehr on top zu den ganzen Sachen ist, die ich quasi eh schon habe. Und Svenja durfte vorhin in mein Sketchbuch reingucken und du warst so, wie war deine Reaktion?
Ja, ich war, da muss ich tatsächlich kurz ausholen, weil wir haben uns schon mal getroffen, um diese Folge aufzunehmen.
Ach so, ja.
Haben sie dann aber nicht aufgenommen, weil wir 1000 andere Sachen besprechen mussten. Ja. Und als wir uns da aber getroffen haben, kamen wir schon darauf, dass Maria das wahrscheinlich machen wird. Mhm. Da war es noch nicht so weit. Mhm. Und sie hatte es sich aber schon vorgenommen. Und dann hat sie mir aber, wo waren diese Sachen? Auf Facebook?
Auf der ja, ich auf weiß Facebook. Gar nicht.
Alte Bilder von sich gezeigt. Weil ich natürlich auch also nicht wusste, dass Maria malen kann.
Nicht Bilder von mir so, selber,
genau,
von
nicht Fotos,
sondern die ich gemalt
sondern
habe.
Bilder, also Kunstwerke. Man sagt das immer nicht so über seine Bilder. Ja. Aber es ist ja, du hast es gemalt, es ist... Ja. Es ist ein kleines Kunstwerk, so. Ja. Und sie hat mir dann gesagt, ich kann malen und dann habe ich gedacht, na ja, gut, schauen wir mal. Und dann habe ich gedacht, okay, sie kann wirklich malen. Also Maria kann wirklich gut malen und das war schon vor langer Zeit, diese Bilder, muss man sagen, das ist einige Jahre her. Ja. Und ich konnte dadurch also viel besser verstehen, dass sie diesen Wunsch hat, auch wieder was was Bild, wie sagt man, bildnerisches, nee, Bild.
Grafisches?
Nee. Gestalterisches.
Gestalterisches
zu machen. Was nicht bildend, stimmt nämlich auch nicht. Ja. Genau, was wo man was herstellt, wo man mit eigenen Händen was malt, was zeichnet, wo man nachher was hat, wo man eben was gestaltet. Ich hatte das ja ein bisschen bei den GIFs. Mhm. Und so, jetzt schleife zu wieder gleich eben hier in meinem Wohnzimmer. Da hat sie mir jetzt also gesagt, dass sie jetzt das erste Mal sich mit ihrer Caro getroffen hat und jetzt schon Hausaufgaben hat und quasi täglich ein kleines Sketch-Diary führt und habe da reingeguckt und war richtig geflasht. Also das ist wirklich dein Ding. Mhm. Ne? Das ist jetzt schon nach ein paar Tagen so, dass man einfach sieht, in welche Richtung dieser Stil gehen wird bei dir. Sieht, dass das dein Ding ist und dass du da tolle Ideen hast und bin total gespannt, wo das jetzt hingehen wird, wenn du das dann... das hast du aber jetzt nicht erzählt, wie du das machen wirst. Also du lernst das jetzt und dann, das hast du aber noch nicht gesagt, oder?
Wie und dann?
Mit dem Monat.
Achso, ja genau. In dem Monat werde ich dann tatsächlich mir die Zeit nehmen, das richtig zu lernen. Werde mich mit Caro auch täglich hinsetzen und wir sind da jetzt gerade noch an den Feinheiten schleifen und wahrscheinlich wird ProSiebenSat.1 da auch mich unterstützen und finanziell unterstützen und auch in meine Weiterbildung investieren.
Super cool.
Sowohl bei dem Visual Sketching als auch bei einem Coach zum Thema Führung. Also da sind wir gerade noch dabei, wirklich die Feinheiten und das Finanzielle wirklich zu klären. Aber ich bekomme da die Unterstützung, das machen zu können. Sowohl, dass ich raus kann aus meinem Job, als auch, dass finanziell da Kohle reingesteckt wird. Und das macht mich total glücklich und das freut mich so sehr, weil ich einfach einen Monat lang wie so eine Auszeit von meinem normalen Leben bekomme, ich aber zu Hause sein kann und Sachen machen kann, zu denen ich sonst keine Zeit habe und mich noch weiterbilden kann. Und ich bin ganz freudig und möchte gerne die Zeit vortreten, damit jetzt schon der 20. Juni ist.
Was ich super cool daran finde, ist, dass es ja wirklich was ist. Es ist eine Kompetenz, also jetzt nicht nur das Zeichnerische, sondern auch die Fähigkeit, Dinge, die passieren, visuell zu abstrahieren, ist ja etwas, was du täglich in deinem Beruf brauchst.
Ja, total.
Wie macht man einen Post auf Social Media? Ja, man braucht ein Bild, man braucht einen Text, man braucht irgendein Visual, eine Grafik, ein GIF, ein Bewegtbild, egal. Mhm. Und man muss das so zusammenfügen, dass es für andere Leute, die einmal drauf gucken, total ersichtlich ist, warum es geht. Und ich glaube einfach, dass es dein Auge wahnsinnig schulen wird. Und was ich so toll finde, ist, dass du nach vielen Jahren, in denen du ja hauptsächlich digital Dinge machst, wie wir fast alle,
ja,
dich wieder mit einem Stift und einem Papier hinsetzt. Das kann auch ein iPad und ein Apple Pen sein. Ich bin jetzt gar nicht so auf Papier ausgelegt. Mhm. Aber was ich halt toll finde, ist, dass du, dass es so ein bisschen geht in Richtung Handwerk. Weißt du, so wie eben der Schreiner sieht abends die Treppe, die er gebaut hat. Mhm. Und wir haben immer dieses Problem, das sind Posts, das sind Artikel, das sind Sachen, aber alles verschwindet so ein bisschen in diesem riesen Internetloch. Oder genau. Social-Media-Loch.
Und es ist auch ein anderes Bewusstsein, mit dem ich da rangehe. Also weil ich brauche tatsächlich einen Tisch. Also ich habe eine Sketchnote gemacht, im Bett liegend, kreuz und quer. Also wirklich, es ging nicht. Mhm. Das heißt, ich brauche einen Tisch, ich muss daran sitzen können und ich brauche mein Buch und meine zwei Stifte, mit denen ich aktuell male. Mhm. Und das kann man eben mal nicht schnell zwischendurch in der S-Bahn machen, wie ich halt mal schnell einen Post in der S-Bahn machen kann. Mhm. Und dieses ganz bewusste mich zurückziehen und darauf konzentrieren, das ist so wichtig. Und wie du sagst, es wird mir auch so viel helfen, dann wieder in meinem täglichen Job auch damit umzugehen, zu sagen, okay, was ist denn eigentlich das Essentielle? Warum sitzen wir gerade eine Stunde zusammen in dem Meeting? Worum geht es denn? Was ist denn eigentlich die Frage? Welche Entscheidungsgrundlage haben wir? Und so weiter. Also dieses komplexe Abstrahieren in drei Visuals. Ach, ich freue mich so.
Das wird super.
Ich bin ganz, ganz in Glorie. Ich habe auch gesagt, ich möchte trotzdem irgendwas Aktives in der Zeit machen. Also dieses Kraulen, Lernen ist für mich super wichtig, weil ich kann nur normal schwimmen. Ich liebe Wasser, ich liebe Schwimmen, aber ich kann halt nicht dieses Kraulen. Und da werde ich mir auch einen Trainer oder eine Trainerin nehmen, wenn das jemand hier kann und zuhört, kann sich gerne bei mir melden. Die Person habe ich noch nicht gefunden, weil ich finde, das eine muss halt mit dem anderen einhergehen. Und dann sehe ich mich im Juni in Cafés sitzen, malen oder im Schwimmbad oder wo auch immer und werde kraulen.
Mir fällt ja gerade spontan was an. Ich sage das jetzt einfach mal kurz. Ja. Ne? Aber meine erste große Liebe zeichnet sich ja dadurch aus, da war ich 19, 20, also ist nur knapp 30 Jahre her. Mhm. Der ist jetzt beruflich häufiger in München und pass auf, das ist der Typ, ich weiß nicht, ob ich mal von dem erzählt habe, der hat gerade die Ocean Sevens als erster Deutscher durchschwommen.
Ach krass.
Mhm. Und der gibt Schwimmunterricht.
Ja.
Und der ist Nummer wirklich, her. Das ist ein...
Sieht der gut aus?
Eine erste große Liebe. Also, erstens sieht er jetzt anders aus als vor 30 Jahren. Er hat ein Kreuz.
Ne? Er hat ein Kreuz, okay.
Er hat ein Kreuz, damit kann man schon leben.
Schatz, du musst dir keine Sorgen machen.
Nein. aber der kann das und der unterrichtet übrigens auch viel Kinder, ältere Kinder, die nicht schwimmen können, die das nie gelernt haben. Da hat er so ein Non-Profit, ganz cool. Aber das fällt mir gerade so ein.
Ja, Nummer her und los geht's.
Die gebe ich dir.
So, also das ist eine Überraschung im Sinne von, mich überrascht es, wie viel Freude es mir wieder macht. Mich überrascht es auch, wie viel Freude es mir macht, sowas zu planen. Und ich bin keine Planerin, also... Eine Freundin hat jetzt zu mir gesagt, ich bin so eine klassische Trittbrett-Urlauberin. Ich mache immer das, was die anderen neben mir machen. Ich plane nichts vor.
Okay.
Es ist sehr, sehr untypisch für mich, sich auf so eine Zeit wirklich vorzubereiten. Und mich überrascht das, wie sehr dieses Analoge dann wieder in das Digitale übertragbar ist. Und,
total.
Und was...
und wir müssen uns rausnehmen.
Ja,
es
und aber
geht
auch
nicht,
dieses,
dass wir nur digital...
Aber dieses Zuhören auch, also wirklich zu hinterfragen, okay, was war denn nicht cool, wie kann ich das optimieren, was habe ich denn für Möglichkeiten und wirklich zu meinem Chef zu gehen und zu sagen, pass mal auf, ich brauche 4 Wochen frei und in diesen 4 Wochen werde ich in mich investieren und es bedeutet, das, was rauskommt, ist für euch auch wertvoll. Wie könnt ihr mich unterstützen? Also indem ihr mir die Zeit gebt, indem ihr mir finanzielle Ressourcen gebt. Das war auch ein Prozess, wo ich erstmal so war, okay, das hat bisher noch keiner bei ProSieben Sat.1 gemacht und die Leute sind offen dafür.
Das ist cool.
Das ist nicht so dieses, jetzt kommt die wieder mit einer verrückten Idee um die Ecke. Vielleicht hat er das dann am Abend zu seiner Frau gesagt, das kann ich mir schon auch vorstellen. Aber ich kriege das dann umgesetzt und das hat mich auch so überrascht, dass das Unternehmen so offen dafür ist. Also wirklich mal hinsetzen, was sind denn die Bedürfnisse, runterschreiben, was brauche ich, um die zu erfüllen und dann auch mit den Leuten zu reden, ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, weil diese Glaubenssätze von, das geht ja eh nicht, haben wir sehr viele im Kopf. Und ich glaube, das kann man mit einem klaren Gespräch sehr gut lösen.
Das finde ich sehr mutig und das finde ich sehr inspirierend, dass du das so auch nochmal zusammenfasst, weil ich glaube wirklich, dass wir oft uns da selber einen Knoten im Kopf machen, total, wo keiner sein müsste.
Total, ja. Es war mir eine Freude.
Wie immer.
Ja.
Mir auch.
Wir sehen uns das nächste Mal definitiv auf der All-Facebook. In Klammern, wenn sie denn stattfindet.
Wir so, dem Coronavirus sei Dank.
Corona, mal gucken. Aber das ist der Plan. Und ansonsten sehen wir uns dann spätestens wieder, wenn wir die nächste Folge aufnehmen. Und ich danke dir für deine Zeit.
Ja, danke dir, dass du hier warst.